Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Knappencast. Ja, lang ist's her. Viel passiert und gleichzeitig auch wenig passiert, Sport auf der sportlichen Ebene. Es gibt gar nicht so viel zu bereden. Ja, wir sind aktuell in so einem, ich würde es Pufferzeitraum nennen. Ja, der Abstieg ist besiegelt worden nach einer 0:1 Niederlage in Bielefeld auf der Alm. Ich glaube, viele traurige Gesichter auf dem Platz, neben dem Platz, zu Hause vorm Fernseher. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wir befinden uns in einem, wie ich schon sagte, Pufferzeitraum bis zum Neustart in der zweiten Liga, der gar nicht so weit weg ist, wie viele denken. 23. Juli geht's los, wahrscheinlich auch für Schalke, ja. Also Top-Team ist wahrscheinlich, dass mit uns gestartet wird. Und mit uns meine ich nicht nur Schalke 04, sondern auch mein Gast heute. Ich glaube, es ist sogar die dritte Aufnahme hintereinander von uns beiden. Hab hier immer einen, der mich unterstützt in dieser schwierigen Zeit mit Schalke 04, die wir hoffentlich bald wieder positiver gestalten können. Hi Seli.
Glück auf, beruht auf Gegenseitigkeit, das mit der Unterstützung in der schwierigen Zeit.
Sag mal an, wie hast du die letzten Wochen, es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Ich wage mich zu erinnern, dass wir so ein bisschen Resthoffnung hatten damals, aber auch schon in Richtung zweite Liga geguckt haben.
Ja.
Natürlich. Was ist passiert? Wie hast du den Tag, als es dann endgültig feststand, so verbracht? Was hat das in dir ausgelöst?
Das war nochmal ein Tag, wo ich doch recht wild intensiv die Medien genutzt habe und mir dann auch alles gegeben habe, so wie nach einem coolen Sieg oder irgendeinem Titel, der lange her ist. Das hat mich nochmal richtig gepackt. Also da war ich dann auch emotional voll dabei und das haben mir aber ja viele gesagt, da komme ich ja jetzt ganz spät, wenn ich dann sage, ja, das konnte man ja schon vorher erwarten und als es dann soweit war, war es dann trotzdem schlimm. So ging es mir auch. Und ansonsten ist der Ausdruck Pufferraum sehr gut. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Lethargie und so ein loser Faden. Also ein loser Faden jetzt von der Aufmerksamkeit. Es ist ja gerade eben für uns kein Wettbewerb. Es ist ja sowas wie Freundschaftsspiele. Und bei Freundschaftsspielen guckt man ja auch irgendwie vor der Saison, guckt man mal rein und freut sich oder freut sich nicht. Ja, ansonsten hast du ja völlig recht, wenn du sagst, es passiert gerade nicht viel, zumindest nicht auf dem Platz, aber hinter den Kulissen tut sich ja schon einiges, oder?
Hinter den Kulissen passiert immer was auf Schalke, aber gerade in diesen Zeiten natürlich umso mehr. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wir hatten ja tatsächlich, wir nehmen aktuell an einem Dienstag auf, Schalke hat tatsächlich sein letztes Spiel gewonnen, einen Gegner, der auch wirklich gute Ambitionen hat, wird in der Europa League spielen nächste Saison, hatte einen riesen Vorsprung auf dem BVB, was die Champions League angeht, den jetzt allerdings verspielt. 4:3 gewinnt Schalke 04 gegen die Eintracht aus Frankfurt und ich muss ehrlich gestehen, obwohl es so ein Spektakel war, also man geht in Führung, liegt dann wieder hinten und schafft es dann doch nochmal zurückzukommen mit Jungs, von denen ich das beim besten, bei allem Respekt, ja. Also ich freue mich für die Jungs, dass die alle ihr Debüt gegeben haben, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die so standhalten können gegen die Eintracht, die ja wirklich keinen schlechten Fußball die letzten Jahre gespielt hat. Da waren viele junge Jungs bei. Idrissi auch ein, da gab es einen, ich vergesse den Namen immer, aber er hatte wirklich, obwohl er 21 erst ist.
Ja, ich weiß, wen du meinst, ja. Das wollte ich dich fragen, wie alt ist der? Der ist echt erst 21.
Der ist 21.
Ja, krass. Und hat aber so einen slawischen Namen, oder? Sowas irgendwie.
Ich meine italienischen.
Okay.
Auf jeden Fall noch ein paar andere Jungs. Matthew Hoppi hat wieder getroffen. Florian Flick hat getroffen, auch ein junger Kerl, der jetzt kurz vorm Profivertrag stehen soll. Und obwohl es, also ein Spiel mit sehr vielen Geschichten und eigentlich auch interessant zum Zugucken war. Ich meine, 7 Tore auf Schalke habe ich schon etwas länger nicht erlebt, zumindest mal nicht mit Beteiligung auf unserer Seite. Aber trotzdem hat es einen dann doch irgendwie kälter gelassen, als es eigentlich sollte.
Bei mir nicht so ganz. Ich fand das cool, hab schon meinen Spaß gehabt und ich fand's eher, ja, du hast recht, also klar, ich bin jetzt nicht so, kommt man sich ja auch nicht so freuen, aber ich fand's total interessant zu sehen, wie eben diese jungen Spieler und dann halt eben auch die gesamte Mannschaft, wie die sich freuen. Also das kann man ja schon sehen, dass das dann total authentisch war und dass die, ja, also richtig, ja, als hätten sie gerade irgendwie den Aufstieg besiegelt oder die Champions League klar gemacht. Fand ich total interessant. Und danach gab es auch ein ziemlich längeres Interview mit Bujo. Und er hat dann nochmal so in so einer Melancholie-Mischung dann ja gesagt, naja, oh, eigentlich hätten wir es immer machen können und dann wären wir auch nicht abgestiegen und so. Also das hat mich schon ein bisschen begeistert, muss ich sagen, wie, ja, wie man so einen Spirit da reinbringen kann von Leuten, die noch nicht überbezahlt sind, die noch nicht wissen, ob sie Profi werden und eben dann dafür was tun. Ach, also da würde ich mich dem anschließen, was viele User im Netz gerade auch so sagen, dass man darauf setzen sollte und dass das zumindest Freude macht. Oder nicht?
Henning Matriciani heißt der
Okay, ja.
übrigens.
Matriciani,
ja,
Henning,
also ich
Wahnsinn.
gebe dir recht, ja, also das ist ja auch gerade im Hinblick auf die Zukunft eine wichtige Antwort, ja, auf eine Frage, wie viele von den jungen Spielern haben wirklich irgendwie Potenzial in der zweiten Liga mitzuhalten, ja, also du hast ja in vielen Jahrgängen höchstens ein bis zwei Jungs dabei, die es dann auch wirklich zum endgültigen Profi in der ersten oder zweiten Liga schaffen, und da waren schon ein paar dabei, wo man sich, denke ich, Hoffnung machen kann, dass die auch in der Zukunft in der zweiten Liga weiterhelfen können. Wer aber auch noch weiterhelfen kann, obwohl er echt vom Alter her den Schnitt deutlich anhebt, ist immer noch der Hunter. Also
Ja,
Klaas-Jan Huntelaar,
super.
Wahnsinn, oder?
Ja,
Also,
toll.
boah.
Ganz toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Bock hat. Also ich glaube, der will das auch nicht so auf sich sitzen lassen. Gleiche, etwas vager, die Hoffnung habe ich auch bei Kolasinac, dass die das eben. Wir hatten ja, das war ja, ich glaube, wir hatten im Februar das letzte Mal gesprochen oder aufgenommen. Und da haben wir uns zumindest lobend darüber ausgelassen, dass die beiden in dem Bewusstsein da unterschrieben haben, dass das auch und wahrscheinlich in die zweite Liga geht, dass sie dann als Absteiger feststehen. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass die auch bereit sind, da mitzumachen. Wie sieht es bei dir aus? Also beim Hunter würde ich sagen, ist die Chance größer und bei Kolasinac
Ja.
liegt es vielleicht am Berater oder so, ne? Er wird es wahrscheinlich auch machen.
Also ich denke, bei Huntelaar stehen die Chancen schon im positiven Bereich. Bei Kolasinac wäre ich dann ja nicht ganz so sicher. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie Arsenal London so dazu steht, ob die jetzt eher darauf setzen, ihn jetzt nochmal woanders zu verleihen, eventuell, oder den Vertrag direkt auflösen, wie sie es mit Mustafi ja gemacht haben. Also Mustafis Vertrag wurde ja aufgelöst und hat einen Halbjahresvertrag von Schalke 04 bekommen. Bei Kolasinac ist das ja was anderes, nur ein Leihvertrag. Da wird man sehen, ne? Also ich will auch nicht immer die Keule schwingen von wegen, ja, wenn ihm der Verein doch am Herzen liegt, soll er doch auf Gehalt verzichten. Ich glaube, wenn man über längere Zeit mit so einem gewissen Standard lebt, dann ist das auch schwierig, auf wahrscheinlich mehr als die Hälfte, wenn nicht mehr, vom aktuellen Gehalt zu verzichten. Deswegen wäre ich bei Kolasinac, ist es so ein bisschen, wenn es klappt, dann ist es schön, aber wenn nicht, dann würde ich es ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Und bei Huntelaar, ich glaube, da wird jedes Königsblaue Herz ein bisschen höher schlagen, wenn der jetzt noch ein Jahr dranhängt, obwohl er ja quasi die Möglichkeit hatte, in den Niederlanden mit Ajax Amsterdam da ja relativ entspannt die Meisterschaft klarzumachen und so seine Karriere mit einem, ich sag mal, mit einem Hoch zu beenden. Aber was der gegen Frankfurt gezeigt hat, wow, also ich war echt beeindruckt, ja. Also beim Elfmeter, er war ja noch nie der gute
Nee,
Elfmeterschütze, wenn ich mich da so richtig in die
nee.
Historie reinversetze.
Rekordverschießer, glaube ich, von Schalke mittlerweile.
Ja,
Oh, oder.
aber ganz ehrlich, die Vorlage zum, ich weiß,
Ja.
2 zu 1 war es, glaube ich, nicht 2 zu 1, Quatsch, 2 zu 2 war es
2-2,
dann,
ja.
war echt klasse. Also, boah, mit 37 Jahren da so die Jungs in Szene zu setzen und nicht nur auf dem Platz, ich denke auch neben dem Platz in der Kabine wäre das ein ganz, ganz wichtiger, auch im Training, da schauen ja auch junge Spieler zu auf. Also, jetzt mal abgesehen von seiner Zeit auf Schalke, der hat ja Milan, Real Madrid, ganz viele Stationen gehabt, wo er auch mit ja wirklich Weltklasse-Spielern, wenn er nicht selbst einer ist, zusammengespielt. Also der kann vielen jungen Spielern auch da nochmal eine gewisse Idee, eine gewisse, ja, ein gewisses Gefühl geben. Das sagen ja heute auch noch, ohne die beiden jetzt in Relation miteinander zu setzen, aber es sagen ja heute noch viele über Raul damals, ja, dass der so Spieler wie Max Meyer, Leroy Sané, nicht Leroy Sané, Max Meyer oder Julian Draxler so ein bisschen mitentwickelt, mitinspiriert hat.
Da kann man von ausgehen. Na, immer wieder schön, von Raul was zu hören. Also, was für eine Legende, um hier mal ein paar schöne Töne abzustimmen. Was für eine Legende in unserem Verein. Und ich finde es ganz interessant, wenn er dann natürlich sehr unrealistisch in Frankfurt gehandelt wird. Wie, ja, wie dann die Schalker Fangemeinde und die Schalker Herzen da, wie so eine. Wie mit so einem Neid, ja, wenn man jetzt irgendwie dann, wenn einem
Ja,
jemand die
total.
Freundin ausspannt oder so, ne, dass man sagt, nee, der gehört nur zu uns. Also, wenn er nach Deutschland
Total,
kommt,
total.
dann gehört er nur zu uns und es stimmt, er gehört nur zu uns.
Ich persönlich glaube zwar nicht, dass er dorthin geht, aber
Nee.
ich gebe dir recht. Ja, also es ist schon ein sehr großes Neidgefühl, wenn man auch weiß, oder was heißt weiß, aber so ein bisschen ein Gefühl hat, nach, wenn wir uns doch 2, 3 Jahre klüger angestellt hätten, dann wären wir vielleicht eine Option und nicht
Ja
die
klar.
Frankfurt Eintracht.
Ja klar.
Aber gut, nicht so legendär, zumindest bei den Fans, oder zumindest mal kontrovers war eine Entscheidung von einem Vereinsgremium, ist ja auf Schalke jetzt sehr, sehr spannend, was im Zuge des nächsten Monats im Hinblick auf die Mitgliederversammlung passieren wird. Nicht nur, dass sie online stattfindet, wo auch noch ein paar Fragezeichen stehen, wie die Identifikation, Verifikation und quasi die notarielle Begleitung ausschaut, sondern es gab eine Entscheidung vom Wahlausschuss. Die 10 Kandidaten für den Aufsichtsrat wurden präsentiert. Es sind 5 Posten zu vergeben. 10 Leute sind vom Wahlausschuss nun gefiltert worden, wenn man so mag. Es soll wohl knapp über 30 Kandidaten gegeben haben, die sich beworben haben. Und mit denen hat sich der Wahlausschuss zusammengesetzt, sich die angehört und jetzt eine endgültige Entscheidung getroffen, die bei nicht allen auf so viel, ja, auf so viel Verständnis gestoßen ist, denn die bekanntesten Bewerber waren natürlich die Jungs aus der sogenannten, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht, deswegen sage ich der Gruppe Tradition in Zukunft, auch in den Medien bekannt als quasi Rangnick-Gruppe. Ja, also die Gruppe, die damals aus, ja, auf eigene Faust auf Ralf Rangnick zugegangen ist, den versucht hat, an den Verein zu vermitteln. Viele Kontroversen, viele unterschiedliche Meinungen. Am Ende sind die Jungs nicht durchgekommen. Dazu zählten Uli Petzel zum Beispiel, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Herten, Ludger Inholte, Frank Haberzettel. Ich brauche die Namen eigentlich gar nicht aufzählen. Wie gesagt, sie spielen in der Zukunft von Schalke 04 direkt jetzt nicht die erste Rolle. Wie hast du das so aufgefasst? Ich meine, so eine Entscheidung vom Wahlausschuss, ich glaube, selten haben so viele Augen drauf geguckt wie dieses Jahr. Normalerweise ist das ja so ein rein, ich sag mal, formeller Prozess, ja, den man dann auch absegnet und sich schaut, okay, die Jungs sind es dann. Aber dieses Jahr war das doch sehr kontrovers. Wie war deine Reaktion so darauf?
Ja, ich denke, das kann man ja schon ganz einfach so formulieren, dass momentan in diesem Wahlausschuss eben noch Personen sitzen, die noch eine enge Bindung zu dem jetzigen Führungsstab haben, und das dann eben ganz klar nicht zulassen wollten. Also da schüttelt man dann mit dem Kopf und denkt, naja, sowas kennt man aus der Politik. Und das ist ja auch Politik, die da gemacht wird. Ich war, wann war denn das so mit Rangnick? Das ist jetzt vielleicht auch schon wieder so 2, 3 Monate her. Da muss ich sagen, war ich anfangs auch natürlich genauso euphorisch und habe dann auch so diese Petition. Da war ich natürlich auch dabei, etc. Ich muss sagen, jetzt mit ein bisschen Abstand. Und wenn ich jetzt auch sehe, was jetzt gerade so aufgebaut wird, finde ich es nicht ganz so dramatisch. Also, oder anders formuliert. Ne, diese Zukunftstraditionsnummer da, das war ja damals so nach dem Motto, wenn wir das nicht machen, dann ist der Untergang, dann gehen wir komplett unter. Und ich habe gerade den Eindruck, dass wir auch nicht komplett untergehen würden, wenn Rang nicht käme. Und also von daher, ich hätte es trotzdem gut gefunden, wenn man da offen gewesen wäre, weil man dann auch ein bisschen mehr kontrovers hätte diskutieren können und mehr Möglichkeiten dann auch gehabt hätte. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Also es ist ja nicht so, dass die es dann vielleicht, die werden es ja vielleicht auch nicht zum letzten Mal probiert haben. Wie war es bei dir?
Ich muss sagen, dass ich will nicht sagen, ich habe damit gerechnet, aber ich habe zumindest mal das mit einkalkuliert. Also ich sag mal so, vom Hocker gehauen hat es mich nicht mehr, aber ich war doch sehr enttäuscht, weil am Ende, ich kann irgendwo die Begründung halbwegs, also wirklich nur halbwegs nachvollziehen. Nur muss ich mich dann fragen, okay, wenn ich sage, diese Personen haben sich vereinsschädigend verhalten, kann ich das nicht auch auf zwei andere Kandidaten, namentlich sind es Moritz Dörnemann und Stefan Gesenhus, der ist zurückgetreten damals, die Teil des aktuellen Aufsichtsrats sind bzw. waren. Also wenn ich das Leuten vorwerfen kann, die von extern kommen, dann kann ich das eigentlich auch Leuten vorwerfen, die dieses ganze, ich will es jetzt nicht Massaker nennen, aber diesen Scherbenhaufen auch deutlich mitzuverantworten haben, ja. Am Ende hätte ich es gut gefunden, hätte man sie zumindest zugelassen, weil am Ende hat ja immer noch das Mitglied, die Mitglieder die Wahl, ja. Das heißt, wenn ich sie dann zulasse, heißt das ja nicht, dass sie direkt in den Aufsichtsrat gelangen, ja. Also am Ende hat das Mitglied die Stimme und wenn die Mitglieder sich dafür entscheiden, dann ja, dann hätte ich das für demokratischer gefunden. So muss ich sagen, ich persönlich war nicht zufrieden, aber am Ende, ja, so weh es dann tut, muss man die Entscheidung vom Wahlausschuss dann auch akzeptieren. Da gibt es kein Werkzeug, kein Instrument, um dagegen vorzugehen, was ja auch irgendwo gut ist. Man will ja auch demokratisch im Verein bleiben. Aber auch da wird es sicherlich in Zukunft mehr Kontroversen und Diskussionen geben, wie dieses Verfahren verläuft. Ja, aktuell ist es ja so geregelt, um da ein bisschen mal Jura ins Spiel zu bringen. Der Wahlausschuss muss seine Entscheidungen weder begründen noch irgendwie transparent offenlegen und die Entscheidung kann eben auch nicht angefochten werden. Da wird es bestimmt in Zukunft, da bin ich mir sicher, ein paar Diskussionen geben, ob man den Prozess nicht transparenter gestalten kann, ja, dass man zumindest ein paar Argumente dafür und dagegen als Mitglied von außen mitnehmen kann.
Ja, und ich finde auch, weil du gerade gesagt hast, ja, ist ja Demo, das wäre ja demokratisch, weil dann die Mitglieder ja noch, dann nochmal abstimmen könnten. An der Stelle, finde ich, sieht man aber ja schon, dass, das ist ja eigentlich so Küchenpsychologie. Also dann ist ja völlig klar, dem Ausschuss, dass natürlich gerade dieses Thema, wenn man sich das auch mit den Petitionen etc., mit der Stimmung, das vergleicht, dann wird denen ja schon auch klar sein, wenn wir die jetzt zulassen, dann ist die Chance sehr groß, dass sie dann auch gewählt
Total.
werden. Ja, und von daher, klar kann man das natürlich demokratisch nennen, aber wie gesagt, man nennt ja auch in der Politik viel demokratisch und es ist alles andere als das. Und das ist schon ein Schmierenstück gewesen, das kann man schon so sagen. Also das muss man ja nicht so, dann haben die dann noch irgendwelche Erklärungen, warum. Nee, das ist schon ein Schmierenstück und das ist auch ganz billig. Also dann werden dann wirklich auch alle, die dafür, das waren ja mehrere, die zur Verfügung standen, und wenn dann auch alle da selektiert und aussortiert werden, ist ein Schmierenstück von Leuten, die ihren Arsch retten wollen. So ähnlich wie beim DFB gerade.
Das ist
Naja,
nochmal ein anderes Thema, ja.
ja, ist noch ein bisschen brutaler. Aber das ist jetzt so. Ich habe aber trotzdem den Eindruck und bin mir auch ganz sicher, dass wir dann in einem Monat, ja, oder in 4 Wochen würde ich ja sagen, da wird schon was passieren. Also egal, ob jetzt dann diese Kandidaten dabei sind oder nicht, da wird schon Stimmung aufkommen und da werden bestimmt auch irgendwelche Anträge eingereicht, von denen wir jetzt gerade noch gar nichts wissen. Ja. Und ja, das wird dann wirklich mal demokratisch. Da bin ich sehr gespannt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich glaube, es gab selten eine Mitgliederversammlung, wo, ja, wo die Fans so drauf, ich will nicht sagen hingefiebert haben, aber das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, in der, zumindest mal in der jüngsten Vergangenheit. Was ich noch interessant finde, was ich mit ein paar privaten Kollegen diskutiert habe, glaubst du, also ich glaube, die Frage ist nicht, ob du es glaubst, sondern das ist schon ein Fakt, aber wie glaubst du, wird der Fakt, dass es digital stattfinden wird, das beeinflussen? Ich meine, da werden höchstwahrscheinlich mehr Teilnehmer dabei sein. Es kann ja nicht jeder im Juni mal eben, weiß ich nicht, S04-Fans aus Berlin, München, weiß ich nicht woher, nach Gelsenkirchen fahren zur Mitgliederversammlung. Es sind ja immer ungefähr 10.000 da, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Also das werden ja schon mit Sicherheit doppelt, wenn nicht dreimal so viele Teilnehmer sein. Glaubst du, das wird sich eher, ja, ich will nicht sagen positiv oder negativ, das ist ja immer so ein subjektives Denken, aber wie glaubst du, kann der Verein das lenken? Was glaubst du, wird da beeinflusst durch diese höhere Teilnehmerzahl? Also wir gehen einfach mal davon aus, dass es definitiv mehr Teilnehmer sein werden,
da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Auf jeden Fall. Ja, ich habe das auch schon überlegt. Also die Frage, die man sich ja stellen muss, ist das ja so ähnlich wie bei Wahlen, ne? Also welche Leute gehen aus welchen Gründen nicht wählen und warum gehen 150.000 nicht zu der normalen Jahreshauptversammlung und 10.000 gehen dahin? Und also ein Grund ist auf jeden Fall, zumindest in meiner Sicht, so ein ganz profaner, also was diese Menschen für Möglichkeiten haben, auch rein finanzieller Natur, genau wie du sagst, ja, wenn man jetzt aus Berlin ist oder wie auch immer, dass man sich das nicht leisten kann, zeitlich wie materiell. Und das heißt also, jetzt mal unabhängig davon, wie viele es sind, ich glaube einfach, der Anteil der, jetzt muss ich ein gutes Wort finden, aber sagen wir es trotzdem mal so, wie es ist, ich glaube, der Anteil der unteren sozialen Schichten, das darf man ja so sagen, glaube ich, der wird höher sein. Ja, und ja, dementsprechend glaube ich auch, dass es zünftiger zur Sache gehen wird. Das ist einfach so mein. Und dann halt eben nicht mit Geschrei und Gebrüll, das hat natürlich auch mal so was Schönes, Folkloristisches, sondern eher in bestimmten Abstimmungsergebnissen. Und dann könnte ich mir halt auch eben vorstellen, dass da dann auch, ja, wirklich auch tiefere emotionale oder so Impulsmotive dann vielleicht vorherrschen könnten. Als wie eben jemand, der sagt, so, heute ist der Versammlungstag, ich ziehe mich entsprechend an und das bereite ich jetzt vor und ich mache mir auch meine Gedanken und so. Ja, das ist ja so jemand, der auch so, ja, mit so einem Mindset, sage ich mal, da rangeht. Und wenn du jetzt, was weiß ich, 1000 Kilometer entfernt bist, sagst du jetzt aber heute richtig. Und könnte ich mir vorstellen, dass es einfach, ja, einfach, es wird ein bisschen knallen so. Das ist so meine Vorstellung. Ja. Was meinst du?
Ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, wenn ich da, ich weiß gar nicht, ob es die letzte war, aber es war auf jeden Fall eine der letzteren, wo Clemens Tönnies damals, er hatte keinen richtigen Konkurrenten, muss man auch dazu sagen, also ich glaube, auch so hätte er die Wahl gewonnen, aber ich glaube, sein größtes Argument damals war, Jungs, ich spendiere eine Runde Freibier. So, und diese pragmatischen Entscheidungen, ja, dieser pragmatische Einfluss, der wird dieses Jahr eben komplett wegfallen. Und ich glaube, das tut Schalke gut, das tut den Mitgliedern gut, weil du bist mehr oder weniger gezwungen, oder was heißt gezwungen, aber du bist zumindest mal eher dazu veranlagt, dich mit der Thematik ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ja? Also ich glaube, niemand hat sich so sehr mit dem Gremium-Wahlausschuss beschäftigt wie dieses Jahr. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, vor 2 Jahren wusste ich wahrscheinlich nicht mal, dass das existiert. So. Mhm. Und das wird sich durch andere Themen ziehen, das wird sich durch andere Betreffpunkte auf der Mitgliederversammlung ziehen. Es gibt ja auch gewisse Beispiele, ich glaube, das war auf der letzten der Fall, wo ein gewisser Punkt auf der, wie sagt man, auf der Ordensliste quasi, wie man am Tag zeitlich vorgeht, nach vorne geschoben wurde spontan, ja. Weil die Fans eben genau wissen, gegen Ende der Versammlung sind viele Fans, ich sag jetzt mal ganz plump, genervt, wollen nach Hause und dann stimmt man eben ein bisschen sporadisch ab, ne, spontaner ab. Man nimmt sich nicht mehr so viel Zeit. Ja. Ich glaube, das wird dieses Jahr definitiv anders sein, weil jeder kann entspannt zu Hause sich seinen Felddienst aufmachen und im Schlafanzug quasi teilnehmen. Ja. Und das wird definitiv Einfluss nehmen.
So machen wir es ja auch gerade.
Nicht im Schlafanzug,
ja, ich aber, zumindest fast. Naja. und by the way, letzter Punkt noch zur Mitgliederversammlung. Clemens Tönnies wird nicht dabei sein.
Nee, der wird nicht dabei sein, weder in Präsenz noch digital wahrscheinlich.
Und das ist auch ganz gut so. Das ist auch mal ganz gut so.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kommen wir zu den Entscheidungsträgern, die aktuell auf Schalke im Amt sind. Oh. Ja, also das Team ist jetzt komplett endgültig. Es gab eine lange Suche nach einem Sportdirektor. Das Team besteht so wie folgt: aus Peter Knebel als Sportvorstand, aus Ruven Schröder als Sportdirektor, der auch die Aufgaben eines Jochen Schneider komplett übernimmt, wie Knebel das gesagt hat. Also er wird für die Kaderplanung und auch für das Trainerteam verantwortlich sein. Und Dimitrios Kramotsis bleibt weiterhin, wie Knebel es versprochen hat, zumindest mal aktuell. Aber ich denke, das letzte Saisonspiel wird da jetzt nicht so viel ändern. Der Cheftrainer auf Schalke. Ich weiß nicht, sollen wir die Personalien mal von oben nach unten durchgehen oder von unten nach oben? Was ist halt logischer? Wie du willst. Ich glaube, wir fangen mit Kramotsis an. Ich glaube, ja, das ist am besten. Weil ich habe, wie soll ich sagen, ich habe meine Meinung nicht um 180 Grad geändert, das nicht, aber es ist ein bisschen ins Positive verfallen. Ich muss sagen, die ersten Spiele, die haben mich wirklich gar nicht überzeugt, aber rückblickend hat das eigentlich ja keiner der fünf Trainer waren es, gell? Ja. Der fünf geschafft. Deswegen, die letzten Spiele gehen in positivere Richtung, ja. Schalke hat es jetzt geschafft, wenn wir das letzte Spiel mal mit reinnehmen, in den letzten drei Spielen jeweils in Führung zu gehen, zumindest mal zu treffen. Das ist ja für Schalke schon in der Saison ein Erfolg gewesen. Dann in Führung zu gehen und auch mal jetzt zurückzukommen, ja, eben nach diesem Rückstand zur Halbzeit dann gegen Frankfurt. Ich bin deswegen auch gespannt jetzt noch aufs letzte Spiel gegen Köln, weil für die Kölner geht es noch um was. Also Schalke kann quasi metaphorisch den FC mit in die zweite Liga hineinreißen. Ich bin gespannt, weil ich glaube, Kramotzes hat zumindest mal entgegen meiner Erwartungen eine Entwicklung eingeläutet, eine positivere. Das spiegelt sich ja auch in der Kaderzusammenstellung, in der Aufstellung wieder. Du findest mehrere junge Spieler, die auch nicht da sind, weil sie jung sind, sondern eben, weil sie auch was auf dem Kasten haben, wie man zumindest mal gegen Frankfurt deutlich gesehen hat. Und ich bin ein bisschen positiver gestimmt. Ich weiß nicht, ob es meine hundertprozentige Du-bist-es-Lösung ist, aber ich war ihm doch sehr skeptisch eingestellt und auch nach der Aktion, was da ja nach dem Spiel gegen Bielefeld passiert ist, dass er da ja auch ja, so deutlich muss man sein, eine Faust abbekommen hat, ein blaues Auge, dass er sich immer noch da so, ja, ich sag mal, selbstbewusst hinstellt und auch dann mit dem Team eben diese Entwicklung einläuten kann, hat mich zumindest ein bisschen positiv überrascht auf jeden Fall.
Konnte man das sehen mit dem blauen Auge oder woher weißt du das?
Es ging so Sprachmemos, weißt okay. du? Es ging so Sprachmemos rum von Leuten, die da waren und da wurde halt gesagt, welchen Spielern und welchen Trainern da ja, körperliche Gewalt zugefügt wurde, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Okay, ja, blaues Auge, das trifft es ja vielleicht. Ich finde es sympathisch, das hatten wir ja anfangs auch gesagt, also die anfangs waren wir ja positiv, ne? Sympathischer Typ. Wie du eben gerade gesagt hast, war ein schöner Ausdruck, die Du-bist-es-Lösung. Das habe ich halt auch nicht. Irgendwie, ich finde so, wir können ja nicht viel sehen. Also wir können natürlich jetzt seine Spielkultur und Philosophie sehen, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass das ja noch durchzogen und durchdrängt ist von dem, was vorher war. Und das ist ganz schwierig, finde ich, auch einzuschätzen. Auch eben dann gerade von der Kaderzusammenstellung, wenn du dann so einen Sauerhaufen kriegst und die dann auch irgendwie bestimmte Stimmungen haben und Charakteristika, da hast du dann eben von wegen Trainers, das ist der Wichtigste in der Mannschaft, da siehst du, dass du da ganz wenig Einflussmöglichkeiten hast. Und jetzt tatsächlich mit noch mehr und noch mehr Jungen kriegt er da ein bisschen die Kurve. Aber ich möchte mir ehrlich gesagt kein Urteil darüber erlauben. Das können wir wirklich erst, wenn er auf dem Prüfstand steht und das geht beim ersten Spieltag los. Und da muss man mal sehen. Also der Typ ist nett. Ich kann aber echt mehr dazu nicht sagen. Also ich finde, das ist so in diesem Pufferraum auch. Nee, weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Und wenn jemand ein blaues Auge abkriegt, wie er das danach auch kommuniziert hat, auf jeden Fall, das ist ja das, was man von Anfang an sehen konnte, dass er echt so ein geradliniger, sympathischer, auch bodenständiger Typ ist, der sagt, habe ich eins auf die Fresse bekommen. Er hat das ja so auch im Grunde schon formuliert in der Pressekonferenz danach. Ja, klar. Und sagt, ist okay, kann ich verstehen. Also, in Ordnung, ja.
Also, ich glaube, was halt das Wichtige ist, wie du schon sagst, dass wir natürlich das nicht beurteilen können, sondern das Vertrauen, das muss natürlich intern bewertet werden, ob das da ist. Und das ist eben diese, ja, ich will nicht sagen, diese letzte Patrone, das ist Quatsch, aber es ist essentiell wichtig, ob dieses Vertrauen da ist. Denn wenn du wie zu dieser Saison, also das Beispiel ist ja wirklich gar nicht lange her, wenn du dein Vertrauen eben falsch setzt und eine Sache wie mit David Wagner eben passiert, dass du dann die ersten zwei Spiele oder mehr eben direkt in den Sand setzt, gerade in der zweiten Liga, dann wird es natürlich umso schwerer, ja, also Gramozis wird dann nicht lang bleiben, ich denke, das ist jedem auf Schalke klar, ja. Und dann wird es eben für Schalke selbst auch nicht einfacher, ja, wenn du den kompletten Kader nach seinen Belieben umstrukturierst und es dann nicht funktioniert und dann der Nächste mit einem Werkzeug arbeiten muss, was er gar nicht ausgesucht hat, und deswegen, wir können es nicht beurteilen, aber ich glaube, gerade aus diesem Grund ist eben dieser Posten so umstritten, ja, jeder will da auf jeden Fall, dass das funktioniert, und dieses hundertprozentige Vertrauen, das wird dir wahrscheinlich ja fast kein Trainer geben können. Es sei denn, du kannst ins ganz oberste Regal greifen, und das ist bei Schalke momentan eben nicht der Fall. Da hätte auch Steffen Baumgart jetzt anfangen können. Ich glaube, da zählt das Gleiche. Wenn er die ersten Spiele in den Sand setzt, dann fliegt er genauso wie jeder andere. Deswegen müssen wir abwarten und hoffen und schauen, dass das richtig bewertet und beurteilt wird intern.
Das hat sich ja jetzt auch erledigt. Ne? Also ich meine, das wäre ja wirklich spannend gewesen, wenn sie 0-4 verloren hätten, jetzt am Wochenende gegen Frankfurt. Ja. Und dann wäre es ja wirklich so kritisch geworden. Und dann war ja davor auch schon so ganz viele Stimmen. Und jetzt, wie gesagt, dieser eine Sieg, selbst wenn sie jetzt wieder dann nochmal ordentlich verkacken, das wird dann nichts mehr dran ändern. Dementsprechend ist das ja auch klar. Wir gehen mit dem in die neue Saison und wir können uns auch kein Urteil erlauben. Können wir uns ein Urteil über, wer ist der Nächste auf der Liste? Rufen Schröder.
Rufen Schröder, genau.
Hat sich noch gar nicht geäußert, ne? Finde ich ganz interessant. Normalerweise machen sie ja auch immer so ein Bohai, fand ich eigentlich auch schlimm. Und dieses Jahr gab es ja Hunderte. Ne? Ja. Ne? Und dann machen sie immer ein Bohai und eine Stolz und dann Schalke TV Interview. Und da gab es ja diesmal 20 Mal mit Trainern und allem Möglichen, wenn da alles kam. Und bei ihm schon mal gar nicht. Finde ich schon mal wieder sympathisch. Oder schon mal auch wieder gut, nicht so direkt zu tun, als ich liebe den Verein und eigentlich bin ich hier geboren im Ruhrgebiet und bla. Sondern der soll erstmal arbeiten und machen und da kannst du dich irgendwann anders nochmal vorstellen. Also das finde ich schon mal ganz gut.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich, ist ein doofer Vergleich jetzt, aber ähnlich wie Michael Reschke eher im Hintergrund arbeiten will und Peter Knebel so ein bisschen diese Repräsentanten.
Nee, aber das hat er ja gesagt, dass er das eben nicht machen will. Das macht er nicht.
Das hat er gesagt, aber auf Schalke, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil Ruben Schröder auch eben bei Mainz, und wir reden über Mainz, nicht über Schalke, ich glaube, da ist ihm das auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er da eben auch diese Vorreiterrolle übernommen hat, die er bei Schalke zumindest aufgabentechnisch auch hat. Aber wie das präsenzmäßig ausschaut, auch mit den Medien, da bin ich gespannt, wie das Schalke lösen wird. Weil das würde mich wirklich interessieren, ob dann Ruben Schröder diesen medialen Druck auch wirklich, ich sage jetzt mal ganz doof, auf den Teller präsentiert bekommt. Rein von den Kompetenzen her, bislang kann man den überhaupt nicht beurteilen. Ja, also ich glaube, jegliche Transfers, die jetzt über die Bühne gegangen sind, namentlich Danny Latzer und Simon Terodde, ich glaube, da hat er sehr, sehr wenig Mitspracherecht gehabt. Ich glaube, das ging eher noch auf Peter Knebel. Was er bei Mainz gemacht hat, rein kadertechnisch, ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Also wenn wir uns das angucken, in der Hinrunde war Mainz katastrophal schlecht, von den Punkten her sogar genauso schlecht wie wir. Ja, echt Wahnsinn eigentlich, wenn man sich dann die Rückrunde anguckt. Und in der Rückrundentabelle ist Mainz echt weit vorne. Ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber ich würde zumindest sagen, Top 6 sind die auf jeden Fall. Und das ist eben das gleiche Spielermaterial, ja, also es wurden ein paar zur Winterpause gekauft, das stimmt, aber der Großteil des Kaders, 80-90%, der ist eben von Schröder zusammengestellt und unter Bo Svensson aktuell funktioniert der eben bei Mainz und ich bin gespannt, was er auf Schalke schaffen kann. Ich bin an sich ein Fan davon zu sagen, oder zumindest mal von der Philosophie, wir gucken nicht nur auf unseren Markt, weil das im modernen Fußball einfach das A und O ist, ja, dass du dich eben auch im anderen Garten umguckst und nicht in deinem eigenen, dass du eben mal nach Holland, nach Frankreich guckst, nach Dänemark, wo Schalke 04 ja auch, also beim besten Willen, Schalke 04 hat ja auch gute Erfahrungen mit Spielern aus Holland oder Dänemark gemacht. Ich glaube, dass Schalke 04 auch für diese Spieler ein gewisser Name ist, ja, wenn da Spieler wie Hünteler, wie Juri Mülder, wie ein Ebbe Sand, wie ein, ja, ich glaube, Paulsen hieß er, Christian Paulsen, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Wenn die auch eben mal das Trikot getragen haben. Deswegen würde ich mir das über allem wünschen, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Es geht mir da überhaupt nicht um irgendwelche Nationalitäten, aber im modernen Fußball ist es einfach so, du musst ein breiteres Blickfeld haben, als es eben früher der Fall war. Und das traue ich ihm zu. Ob er das mit unseren, gerade mit unseren finanziellen Möglichkeiten schaffen kann, das wird man dann sehen. Aber zumindest mal, was seine Vita angeht, was sein Stil vom Kader angeht, da bin ich gespannt, ob er den auf Schalke ummünzen und anpassen kann.
Weißt du, was ich das Wichtigste finde, das wollte ich eben auch schon mal einwerfen, ist ja in der, finde ich jetzt für die Kaderzusammenstellung, gar nicht so sehr, wen hole ich dazu, sondern wen gebe ich ab? Oder wie kriege ich quasi eben eine Struktur oder eine Chemie in die Mannschaft? Wie kann ich da auch reinhören und reinhorchen und spüre das auch, welche Rädchen man da braucht, damit die zusammen funktionieren? Ne, wie gesagt, die man von unten hochzieht, die Jungen, ja, und sicher wird er noch den einen oder anderen dann irgendwo aus dem Ausland vielleicht auch noch dazu holen. Schön, aber es ist doch total wichtig, finde ich, und das würde ich sagen, zeichnet ihn jetzt aus oder zeichnet denjenigen aus. Wen gebe ich da ab? Oder gibt es noch irgendeinen aus dem Sauerhaufen, wie wir jetzt immer so schön sagen, den man eben zum Beispiel trotzdem noch behalten will, jetzt mal von Huntelaar abgesehen? Das finde ich jetzt das ganz Spannende. Da gibt es ja ganz viele Gerüchte. Klar, bei manchen ist offensichtlich, dass sie keinen Vertrag für die zweite Liga haben. Manche haben, aber müssen verkauft werden. Und das finde ich ganz spannend. Also Mustafi geht ja von selber, aber solche Leute müssen raus. Also, und da gibt es eben halt noch ein paar mehr. Und das finde ich jetzt ganz Spannende, wer gehen wird. Ich finde es gar nicht so wichtig, wer kommt. Ich finde es wichtig, wer geht.
Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir jetzt mal auf dem Handy die Aufstellung angucke vom letzten Spiel, ich glaube, der Einzige, der mir jetzt so richtig offensichtlich erscheint, dass da zumindest mal die Chance ist, dass der mit runtergeht, ist ein Ralf Fährmann. Zum Beispiel ein Timo Becker hat ja schon verlängert, also da ist es ja schon klar, dass der
Das ist
bleibt.
klar, ja.
Was haben wir hier noch? Also wie gesagt, ein Huntelaar. Ja gut, hinter einem Benito-Rahmen. Also es gibt ein paar Fragezeichen, da gebe ich dir recht. Aber Fakt ist ja auch am Ende, das Gesicht des Kaders wird zu 80, 90% ein anderes haben als das jetzige. Und deswegen ist es natürlich die Frage, das muss er dann im Konglomerat mit Gramotzes natürlich analysieren, wie will ich den Kader verändern? Ja, wer kann noch ein Gesicht bleiben? Natürlich ist das eine der zentralen Fragen. Aber gerade in diesem Jahr, wo du finanziell und echt, echt beschränkt bist und der Markt sich auch komplett durch die Pandemie ein bisschen verschränkt hat, gerade in diesem Jahr ist es, glaube ich, wichtig, dass du da eben auch so ein, ja, ich nenne es mal so ein kleines Goldhändchen hast, ja, dass du die richtigen Leute da aus dem Teich fischen kannst, in diesen riesigen Teich von ganz vielen jungen Talenten, die auf der ganzen Welt und europaweit und deutschlandweit spielen, dass du da irgendwie die richtigen rausfischen kannst. Und ich glaube, mit Terodde und Latzer, ich muss gestehen, ich war am Anfang zumindest mal bei Terodde ein bisschen
Ich auch,
skeptisch, nicht wegen
ja,
seiner
ich
Scorer,
auch.
aber ach, der Mann ist 34 und jetzt noch
Ja,
eine Option bei Aufstieg, das riecht für mich nach zukünftiger Kaderleiche. Weißt du, wie ich meine?
nee, irgendwie auch. Und auch, ich finde auch, ich bin auch nicht so ein Freund von so Leuten. Also, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, alle 2 Jahre wechselt der und da
Stuttgart, Köln, Hamburg und
bin ich auch nicht so ein Fan von. Aber klar, dieser heißt ja Dosun, der wäre mir lieber. Aber der wird es dann wahrscheinlich ja nicht. Ja, lass uns gespannt sein. Auch da können wir eigentlich noch nichts bewerten. Ich finde, so als Typ kann man ihn ja schon einschätzen. Man hat ihn ja schon mal gehört. Ist halt so ein hemdsärmeliger, so ein taffer Typ irgendwie auf eine gewisse Art. Und obwohl er aus Mainz kommt und Manager aus Mainz vorher Mainz war, sollte man ja eigentlich meinen, nie mehr. Aber ist okay. Also würde ich sagen, komm, mach mal. Also.
Den einzigen Punkt, den ich ein bisschen schwierig fand bei ihm, war tatsächlich der Zeitpunkt, weil es ist ja jetzt nicht, dass er bei einem Verein tätig war, sondern der war ja schon die ganze Zeit auf dem Markt. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, wenn das jetzt die Top 1A-Lösung, die man verfolgt hat, gewesen wäre, dann wäre er sicherlich nicht erst zu diesem Zeitpunkt dazugestoßen. Ich glaube schon, dass da hinter den Kulissen ein paar Enttäuschungen abgelaufen sind und Ruben Schröder dann doch eher Option B oder C war. Aber gut, das ist für Schalke nun mal die Realität. So, ja, so realistisch muss man eben sein, dass man durch den Abstieg, durch diesen ganzen Mist, der da passiert ist. Man muss sich ja mal vor Augen halten. Schalke ist ja wirklich, wenn jetzt gegen Köln nicht gepunktet werden sollte,
der sogar punktetechnisch.
Genau. Das kann man sich gar nicht so richtig vor Augen führen.
Oh doch, dazu muss man ja eigentlich nur eine Zusammenfassung der Spiele gucken. Also,
ja, natürlich. Ich meine in der Hinsicht, dass quasi, ich glaube, das spielt auch viel mit dazu, dass ich oder wir jetzt nicht ins Stadion konnten. Ich glaube, diese Saison ging so ein bisschen, obwohl man natürlich mittendrin statt nur dabei war, aber ja, ich glaube, sie ging an jedem ein bisschen mehr vorbei als im Normalfall. Ich glaube, daran liegt die Einschätzung.
Ist Wahnsinn, ja. Ja. Also gut, aber das haben wir ja die letzten Male schon gemacht, sonst könnten wir jetzt echt nochmal ausholen und die ganzen Negativrekorde und was ja alles so für Peinlichkeiten erlaubt haben. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das wollte ich eigentlich noch rausschneiden, aber das haben ja vielleicht viele gesehen. Da gab es so ein Video von Basti Red, heißt der. Das ist auch so ein Podcast, ja, kennst du den? Ja, und der macht ja immer irgendwie so ein Videoblog oder was, weiß ja gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall läuft das bei YouTube. Weil es auch schon ein paar Wochen her, es war kurz vorm Abstieg und da hat er dann in so seiner schwer cholerisch-emotionalen Art halt so, ey, der Verein muss sich bei seinen Fans entschuldigen. Und das war cool, ne? Also wie halt irgendwie so ein fremder Mensch, sag ich jetzt mal, einfach nur, weil er ein bisschen Empathie hat, einfach die Worte ausdrückt, die uns allen auf der Seele liegen. Ne? Das fand ich, das war schon...
Ja.
Und wie viel... Ja, wie das auch alle Leute anfasst. Also ich sag jetzt mal anders. Also, ne, wenn wir jetzt, was weiß ich, wären wir jetzt so wie Bielefeld oder Köln und wären jetzt noch in der Verlosung und würden dann absteigen, klar, würde das natürlich uns sowieso anfassen. Aber diese Brutalität und dieses Totalversagen, ja, und das tut ja dann eben, wie gesagt, auch externen Menschen, die denken, oh, das ist wie Fremdschämen. Ja?
Ja, total,
okay, also total. Gut, haben wir das nochmal geklärt. Lass uns in die Zukunft gucken. lass uns zum dritten Mal gucken, von unten nach oben.
So viel,
ne?
Zu Rufen Schröder,
genau. Ja,
ja, der Mann ganz oben jetzt, zumindest mal vom Organigramm her, ist dann Peter Knebel weiterhin. Matthias Schober rückt für ihn quasi in die Knappenschmiede, also seinen früheren Job übernimmt eben er. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, das war eine logische Entscheidung, ja, also hat mich jetzt nicht überrascht, kann ich auch halbwegs absegnen. Ich glaube, man kann mit Peter Knebel halbwegs zufrieden sein. Ich hätte ihn zwar lieber in der Schmiede wieder gesehen, ja, aber ich glaube, da mangelt es halt auch einfach Schalke aktuell an Alternativen, was eben so einen Vorstandsposten angeht. Ich glaube, dadurch, dass er auch jetzt ganz viel Verantwortung und auch Planung in der letzten Zeit in den letzten Wochen, letzten Monaten übernommen hat, ist es vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, ihn das auch vorerst weitermachen zu lassen.
Ja, ist halt so ein hölzerner Typ, ne? Also auch,
ist ja auch ein Gebietskind, ne?
Ja, das schon, aber ist er trotzdem so ein ganz, also verzieht ja irgendwie keine Miene, ne? Also ist er so ein typischer Manager-Charakter. Aber wusstest du, wusste ich auch nicht, also jetzt haben ja alle, nehmen wir Matze Schober noch dazu, also alle diese drei plus Matze, alle vier, haben alle in der Bundesliga gespielt. Ne? Wusstest du nämlich, Peter Knebel hat 101 ja. Bundesligaspiele. Und ich meine, Rufen Schröder doch auch, ne? Auch nicht so viel, aber der hat auch
zumindest mal. Ja, Schröder hat auch Bundesliga gespielt, definitiv.
Und Kramotz ist ja auch und Schober natürlich auch. Und das ist ja eine Sache, die wir in unseren letzten Sendungen ja immer wieder angesprochen haben, dass das definitiv ein Versäumnis ist oder ein Wagnis ist, wenn man in der Führungsriege ebenso gar keinen hat, der tatsächlich Profi-Erfahrung hat. Ja, und zumindest in der Hinsicht haben wir unsere Hausaufgaben gemacht jetzt.
Ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Punkt. Es ist ja auch jetzt Juri Mülder in den Aufsichtsrat nachgerückt. Das fand ich auch eine
sehr gut, finde ich.
Also ich glaube, da wird keiner was gegen
haben. Das finde ich sehr gut.
Das ist ein Mann, den kennt jeder auf Schalke, der hat eine vernünftige, moderne Einstellung zum Fußball und ich glaube, das unterscheidet ihn ein bisschen von Huub Stevens, der war ja bis vor kurzem auch im Aufsichtsrat. Ich glaube, Huub war eher so fürs Traditionelle, für auch einen aus dem Verein, der viel mitgemacht hat, da oben zu bleiben. Aber ich glaube, der Visionär war er jetzt nicht wirklich mehr. Und das kann eben Juri Mülder viel, viel besser machen. Nochmal kurz zu Knebel. Ich glaube, er ist halt, er leidet ein bisschen unter seiner Vergangenheit, ja, die
ja,
er
klar.
beim HSV hatte. Das muss er sich irgendwie, also was heißt muss er kann es ja nicht reinwaschen, aber irgendwie muss er versuchen, da drüber zu stehen. Kriegt er aber eigentlich ganz souverän hin, finde ich. Also zumindest mal mit den Medien finde ich ihn relativ in Ordnung. Vielleicht sind wir da auch einfach geschädigt, weil wir da einen Jochen Schneider im Vergleich hatten, der für den Medien ja überhaupt gar kein Themengebiet war.
Ja.
Muss man schauen. Also ich bin da jetzt gar nicht so total negativ beeinflusst. Also ich sag's dir, wie es ist, dieses Team aus den drei, ich bin nicht auf der Seite, dass ich sage, das ist das Team der Zukunft, was uns komplett wieder erfolgreich in die Bundesliga schießt, das glaube ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die angucke und sage, das war es jetzt total. Ja, ja. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass mit Zeit auch Reife kommt. Ja, und deswegen würde ich den jetzt definitiv, ich meine, mir bleibt auch nichts anderes übrig, aber ich werde den jetzt definitiv die Chance geben und bin auch halbwegs überzeugt, dass da was bei rumkommen kann. Ob es das tut, sehen wir dann.
Ja. Ja, dann lass mal gucken. Was kommt denn dabei rum? Oder was erwartet uns denn?
Ja, was erwartet.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Also der zweiten Liga, das ist echt Wahnsinn. Also ich habe mich da letztens, ich will nicht sagen mit auseinandergesetzt, aber mir das mal angeschaut und ich habe hier mal die Tabelle offen. Also definitiv aufsteigen oder zumindest mal in die Relegation kommen, tun Bochum. Ich denke, die werden direkt aufsteigen. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Schalke gegen Bochum hätte schon echt ein bisschen Feuer gehabt. Kiel und Fürth. So, und Kiel und Fürth freut mich für die Jungs, ja, aber habe ich jetzt auch nicht den direkten, ja, diesen Duellcharakter, dass ich sage, boah, Schalke gegen Kiel, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Aber was darunter alles kommt, also ich nenne jetzt mal ein paar Highlights, also Düsseldorf, HSV, auch ein Karlsruher SC, FC St. Pauli, Hannover, Nürnberg, Dresden steigt auf, Rostock steigt auf, mit ein bisschen Glück zum Zeitpunkt der Aufnahme kann 1860 München noch aufsteigen, vielleicht bleibt Eintracht Braunschweig noch drin, also das sind schon Teams, die haben schon Namen, die haben vielleicht nicht die spielerische Qualität im Kader und in der Führung, aber vom Namen her sind das teilweise, wir haben es schon vor der Aufnahme ein bisschen beredet, also ich glaube, viele Fans werden sich in Zukunft überlegen, gucke ich jetzt Mainz gegen Augsburg oder, weiß ich nicht, Schalke gegen Hannover, Schalke gegen Nürnberg, Schalke gegen HSV, also da sind schon echt Duelle bei, vor allem, wenn man noch bedenkt, also einer von Bielefeld, Köln und Bremen wird direkt absteigen noch und einer wird noch in die Relegation kommen. Ob man die dann schafft, ist nochmal die andere Sache. Aber wenn ich mir vorstelle, noch einen Kandidaten wie Köln oder Bremen mit da unten, boah, dann ist aber die Liga voll bepackt mit Hochkarätern.
Ich weiß nicht so ganz, jetzt so sagen wir mal für den neutralen Zuschauer, so aus der Sicht hast du es ja gerade gesprochen, für den ist es natürlich cool, aber ich weiß gar nicht so genau, ob das für uns eigentlich so cool ist, weil ja, sagen wir mal, je mehr Hochkaräter, je mehr Anspruch, je mehr Geld haben dann diese Vereine ja auch und je mehr Ambitionen, umso anspruchsvoller wird die Sache auch. Ne? Also ich finde es cool.
Total.
Aber ich sag jetzt mal, ich meine, es kann ja auch so kommen, Bielefeld steigt direkt ab, Köln oder Bremen retten sich in der Relegation und Fürth bleibt dann noch drinne. So, und dann tut sich das auch schon wieder relativieren. Dann hast du eigentlich als zwei Riesenschwergewichte nur noch ein HSV und uns dann da. Ja, also genau wissen wir es noch nicht. Also von der Attraktivität ist auf jeden Fall für uns ja cool, dass wir nicht nur nach Sandhausen und Heidenheim und irgendwie denken, was da gegen den spielen wir da gerade.
Ich kenne tatsächlich Leute, die freuen sich sehr über ein Auswärtsspiel in Sandhausen, aber nur weil sie 2 Meter vom Stadion entfernt wohnen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Für die freut es mich natürlich auch. Ansonsten ja, ich finde eher spannend, was da für ein Fußball gespielt wird und wie man den bereit ist anzunehmen und was es dafür braucht. Und wie gesagt, wenn man es jetzt beim HSV sieht, das ist schon so interessant. Und ich finde, das ist ja auch der moderne Fußball ist da ja jetzt so interessant. Das ist ja nicht so wie in den 80ern oder 90ern noch, wo wo das so ein ganz offensichtliches Gefälle war und wo dann so ein Absteiger auch direkt so eine prominente Rolle eingenommen hat. Und jetzt verlierst du ja so viel. Also in dem Moment, wo du runtergehst, diese Riesenschere. Und
gerade zu diesem Zeitpunkt. Ne?
Also das finde ich schon, das finde ich schon echt ein Knaller. Also, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mal wieder Bock auf Wettbewerb. Also, jetzt haben wir ja seit Wochen eigentlich keinen Wettbewerb. Und ich finde auch wirklich die letzten 4-5 Spiele vor dem Abstieg, das war ja auch kein Wettbewerb, das war nur so ein Dahinsiechen. Und einfach mal zu sagen, ey, geil, wenn wir heute gewinnen, dann sind wir vorne in der Tabelle. Oder wenn wir verlieren, dann halt eben nicht. Da freue ich mich jetzt erstmal drauf und hast auch ein cooles Ziel irgendwie so. Aber wenn du dann irgendwann mal, sowas finde ich dann brutal, wenn du dann so in der zweiten Saisonhälfte bist halt irgendwie auf dem 9. oder 10. Platz. Und dann kannst du ja eben, da weißt du dann schon, da geht gar nichts mehr nach unten oder oben. Sowas ist natürlich auch fies, ne? Also.
Das ist der, nicht der Worst Case, aber auf jeden Fall einer der schlechteren Cases, ja. ich muss aber gestehen, den Punkt mit der. Mit der höheren Konkurrenz, den sehe ich klar, aber ich habe das nämlich auch schon diskutiert mit einem Kollegen, der das auch gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass das für Schalke gar nicht so viel ändert. Ich glaube, ob du da jetzt in Köln oder Bremen mit hast, ich glaube nicht, dass Schalke dass das die Ausgangssituation so krass verändert, weil Schalke wird es zumindest mal meiner Prognose nach so oder so echt schwer haben, weil eben diese Rolle eine komplett andere ist. Also du bist ja jetzt wirklich in der, das ist ja gar nicht Underdog, das ist ja Undermaus. Also du, keiner erwartet von dir wahrscheinlich nicht mal, dass du ein Tor erzielst in einem Spiel aktuell. So in lass mich kurz aufs Datum gucken, in circa 2 Monaten erwartet jeder, dass du jeden Gegner in der zweiten Liga schlägst und als Erster aufsteigst. So, und ich bin mir noch unsicher, ob der Verein diesen Rollenumschwung gut mittragen kann und wird, weil darauf wird es ankommen.
Vor allem die Spieler dann, finde ich, ne?
Also. Ja, die sowieso. Aber es wird eben wenig Teams geben, wahrscheinlich bis auf den HSV kein einziges, sollte Bremen oder und Köln jetzt drin bleiben, das selber mit dem Ball auf dich zukommt und dich, ich nenne es jetzt mal doof, an die Wand spielen will, sondern Schalke wird selber versuchen, müssen, das Zepter in die Hand zu nehmen. Und da wird man sehen, ob man das hinkriegen wird, denn über die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, ich glaube, boah, so 2014, vielleicht noch in Ansatz 2015 unter Breitenreiter, obwohl das auch eher auf Konter ausgestellt war. Auf Schalke ist es lange, lange her, dass man selber versucht hat, das Spiel zu machen.
Verdammt lange. Viel zu lange, ja. Ja, sind wir gespannt. Ich meinte das nur so gar nicht so sehr von der, dass jetzt für die Schalker die Spiele dann schwerer oder leichter werden, da hast du recht, ob du jetzt dann nach Bremen fährst in der zweiten Liga oder eben nach Heidenheim. Nee, ich habe nur gedacht, dass dann eben, wenn dann, nehmen wir mal an, es sind Bremen, Köln, Hamburg und Schalke, ja, nehmen wir das mal an. Das heißt ja eben, dass zumindest diese Teams auch mit ihren Ambitionen und mit ihren Möglichkeiten ja selber auch viele Punkte machen werden. Und dementsprechend also dann oben an der Spitze, die da vielleicht auch ein bisschen enteilen könnten. Also das war eher der Punkt, den ich meinte. Und nicht, dass die einzelnen Spiele für uns dadurch leichter oder schwerer werden. Sondern dass da Mannschaften sind, die ein bisschen direkt von vorne weg so oben wegmarschieren. Ne?
Das Potenzial zumindest haben.
Ja, oder so, kann man so sagen. Ja. Aber hört sich komisch an, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf Wettbewerb und ja, und die Trauer wird, wie gesagt, erst dann kommen, wenn man dann sieht irgendwie, dass man eben im Kicker erst auf Seite 50 kommt und in der Sport.
Ich glaube das nicht mal. Ich glaube nicht mal, dass Schalke so viel an Prestige verliert. Ich glaube tatsächlich, dass Schalke zumindest mal fürs Prestige der zweiten Liga erstmal einen riesen Push geben wird. Und jetzt gehen wir mal davon aus, einer von Köln oder Bremen geht noch mit runter. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass es einzelne Tage geben wird. Normal wird natürlich die Bundesliga immer Platz 1 sein. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Zukunft Partien der zweiten Liga auf Sky die höchste Quote am Tag machen.
Das kann sein. Wochenende. Ja klar, wenn sonntags Mainz gegen Augsburg und Freiburg gegen Union spielt, ist ja klar. Ja, also das ist ja völlig klar.
Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den anderen Medien wieder. Dann wird auch
das stimmt.
Bei der WAZ und so, dann wird da auch mal Schalke auf der Titelseite sein. Ich meine, Schalke 04, ich glaube, selbst wenn sie ein Drittligist werden, das sieht man ja in der Pfalz mit Kaiserslautern. Ja, da gibt es ja genug Teams mit, auch Mainz zum Beispiel, die da rein sportlich weiter oben stehen. Aber da gibt es eben Vereine, die Ja, die hören nicht auf zu brodeln und die bringen dir immer wieder neue News, über die du berichten kannst. Und Schalke ist eben einer davon. Ich glaube, rein medial werden wir überhaupt nicht leiden darunter. Ich glaube, das Medialinteresse wird sogar noch ein bisschen, ja, stagnieren oder steigen sogar eben, weil alle Augen, auch die, die nicht in Gelsenkirchen sind, eben auf Schalke gerichtet sein werden. Das war ja zumindest mal aus meiner Sicht mit Hamburg ähnlich, ja. Also wo Hamburg abgestiegen ist, da haben natürlich alle geguckt, boah, wie machen die sich denn jetzt in der zweiten Liga? So, und wir sind zwar nicht der Dino, wir sind zwar schon mal abgestiegen, aber das ist auch schon über 40 Jahre her. Also ich glaube, die wenigsten jüngeren Schalke-Fans haben den Verein in der zweiten Liga gesehen. So, und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, ja, rein vom Potenzial her.
Aber die
Du,
Anschlusszeiten sind trotzdem bitter, ne? Also wir sollten ja,
es ist sogar tatsächlich, also es
bis auf
gibt
das
Gefahr, dass wir nicht.
Samstagabendspiel, das ist natürlich geil, das ist klar, ne? Aber
Genau, und ich glaube, dass Schalke durch den Namen tatsächlich sehr viele davon bekommen
das ist
kann,
klar.
zumindest in Relation zu den anderen.
Ja, aber ich sag mal jetzt hier eben, wie gesagt, Samstags und Sonntags um 1, das ist einfach Wahnsinn. Also
Ja, da hast du natürlich recht. Ich meine, zumindest gibt es keine Montagsspiele mehr, ein kleiner Trostpreis. Aber gut, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für ausgeschlossen, dass ich mal sonntags, weiß ich nicht, wenn der Wecker klingelt, ich mir denke, warum habe ich mir einen Wecker gestellt? Und dann sehe ich, oh, Schalke spielt schon um 1. Also
ja,
ich glaube,
klar. Das
zur Sicherheit wird das mal
ist auch unser persönliches Thema, ne? Also es gibt Leute, die haben anderen Biorhythmus, für die ist vielleicht Sonntag um 1 okay, aber für uns
Da bin ich
beide
jetzt nicht in der
definitiv
zweiten.
nicht.
Gut, wir machen vielleicht noch so einen ganz kleinen Ausblick. Ich habe es ja auch schon vor der Aufnahme gesagt. Ich glaube, das macht zum Zeitpunkt 18. Mai keinen Sinn, da eine riesen XXL-Prognose zu machen. Aber mal rein vom Bauchgefühl, vom Vertrauen jetzt ins Team, was feststeht, dass man ein paar Konkurrenten weiß, also man weiß die Mehrheit der Teams der zweiten Liga, gegen die man spielen wird. Wie glaubst du, ist ein Aufstieg realistisch? Wie schätzt du die Chance ein, dass Schalke wieder, ja, glänzen kann?
Mein Bauch hat kein gutes Gefühl, weil ich so. Natürlich tauscht man jetzt viel aus, aber es sind ja schon, wenn man jetzt die ganzen Jungen mitnimmt, dann hast du ja schon, das sind ja schon 10, ja, die dann da irgendwie zumindest mal mitkommen. Und denen hängt das noch so in den Knochen. Und weil du das ja eben auch so gesagt hast mit ihm, dass man das Spiel machen muss. Ne? Und ich sehe da noch nicht so habe ich noch nicht so viel Zutrauen und Stärke, dass dann halt eben diese IDs und Chanalogos und Idrizis und Flicks und Beckers, dass die jetzt auf den Platz gehen und sagen, alles klar, jetzt sind wir in Sandhausen, dann bleiben wir da und wir rocken jetzt hier das Spiel. Das sehe ich noch nicht. Natürlich, klar, holen wir noch Leute dazu und hier Latzer und Erfahrene etc. Also eine Prognose wäre Platz 7 aus dem Bauch.
Ich tue mich da auch echt schwer mit, weil, wie gesagt, am Ende muss man gucken, wie der Kader ausschaut. Und dann nach zwei Spielen ist das natürlich ein bisschen einfacher.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man eine ähnliche Tendenz wie Hamburg fährt. Ja, dass man wirklich lange Zeit oben mitspielt und dann vielleicht irgendwann so ein kleiner Knacks kommt und dann gegen Ende nochmal ein bisschen strauchelt. Das wird echt gar kein Zuckerschlecken. Und kann mir vorstellen, dass man zumindest mal drum mitspielt, aber am Ende, boah, ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding am Ende, ob Schalke es dann vielleicht auf den Aufstiegsrang packt oder vielleicht dann doch auf Platz 4, 5, 6 abrutscht. Aber wie gesagt, das können wir dann an einem anderen Zeitpunkt nochmal bereden, wenn der Kader ein breiteres Gesicht hat, wenn man sich von den Spielern, von der Chemie im Team ein Bild machen kann und ausführlicher darüber reden kann, das analysieren kann.
Ja, also wir müssen wirklich, also ich finde da auch, also nur mal von der Vorstellung kann ja alles sein, ja, dass du die, was weiß ich, du verlierst von mir aus von den ersten 4 Spielen 3, kann ja sein, ja, da stehst du auf Platz 17, ey, was da abgeht, ja, also ich meine, das, ja, das muss man, aber ich finde, das darf man nicht unterschätzen, deswegen halte ich eher lieber ein bisschen den Ball flach und ja, und da haben wir haben viel zu besprechen, wenn es losgeht. Ich habe noch eine fiese Frage an dich. Völlig unabhängig jetzt, aber
Eine
mir
fiese
fiel.
Frage.
Ja, eine fiese Frage. Mir fiel es eben ein. Ja, wir kommen jetzt zum Ende und wir hatten ja letzte Woche das Pokalendspiel, ne? Zwischen zwischen dem Nachbarn und den anderen Club X. Wie nimmt man das eigentlich dann wahr? Also wie hast du das denn oder wo sagst du denn dann, man tut ja immer, also ich zumindest sag dann immer, ja, lieber wäre mir der gewinnt oder lieber wäre mir dann der andere gewinnt. Und wie war denn das für dich?
Also ich habe da auch geteilte Meinungen gehabt im Freundeskreis. Die einen sagen, man darf niemals für Dortmund sein. Ich habe es so ausgedrückt auf Twitter, ich habe gesagt, ich bin gegen Leipzig und ich bin nicht für den BVB. Also ich möchte in meinem Leben eigentlich nicht sehen, dass Leipzig jemals einen Titel gewinnt und damit Kredit für das, was da passiert, bekommt. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass Dortmund sich so das Jahr verschönern kann mit einem Schalke-Abstieg und einem Pokalsieg. Am Ende habe ich es mir dann angesehen, aber es war dann am Ende wahrscheinlich echt nicht mal vom Spielerischen her, aber einfach diese Atmosphäre, ja, also irgendwie am Tag davor hast du irgendwie da mitbekommen, oh, morgen ist Pokalfinale, so, und dann natürlich ohne die Zuschauer, ohne all das drumherum, die Saison läuft eigentlich noch so, ja, es war am Ende rein vom Feeling, von der Emotion her echt wahrscheinlich mit das langweiligste Pokalfinale, was ich hier miterlebt habe. Vom Spielerischen her, das Spiel hat schon was hergegeben, ja. Aber am Ende, sage ich dir ganz ehrlich, ich war hier auf meiner Couch, habe mir das angeguckt und als dann das 4-1 war, gefallen ist, dann, ja, dann war das auch abgeschlossen für mich. Ja, dann habe ich ausgemacht und habe mich mit was anderem beschäftigt. Ja. Also, es hat mich tatsächlich echt kalt gelassen, weil mich das dann auch echt wirklich wenig interessiert hat, weil tatsächlich bei uns da ja, viel zu viel abgeht, um da so viel Interesse woanders hin zu verschwenden, weißt du?
Haben jetzt immerhin, um nochmal einen kleinen Schmerzpunkt zu setzen, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, ich interessiere mich ja gern für Statistiken, haben jetzt immerhin leider dadurch genauso viele Pokalsiege wie wir, nämlich 5, ne? Also, das yep. ist, also, ja, also bei mir war es ähnlich, ja, Pest und Cholera habe ich irgendwo im Internet gelesen, aber ich finde, das mit Leipzig zeigt ja auch, wo wir da eben sind und wie die erste Liga jetzt eben aussieht, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, da wird es in der nächsten Saison, wenn jetzt wirklich dann Kiel und Fürth noch aufsteigen und Bochum von mir aus, ne, sowieso. Das ist ein Wahnsinn. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann so überhaupt die Stimmung sein wird, was dann so eine Rückkopplung ist von den Fans und von den Medien, wie man den Fußball gestalten will. Ich glaube, das wird ganz spannend in Deutschland, weil in anderen Ligen ist es ja eigentlich nicht so. Da sind schon eigentlich immer noch die gleichen Namen, wie sie seit 40 Jahren da sind. Und vielleicht ist das ja irgendwie auch eine Chance, also gewisse Dinge zu überdenken und sich mal zu überlegen, okay, Schalke steigt jetzt ab, Hamburg ist abgestiegen, Stuttgart steigt mal ab und Köln und Frankfurt. Wolfsburg ist seit 1997 noch nie abgestiegen, Hoffenheim seit 2007 noch nie abgestiegen. Ja, Augsburg ist noch nie abgestiegen, Union ist jetzt gut, noch nicht lange dabei, sondern nie abgestiegen und Leipzig wird nie absteigen, die Säue, ja, und Leverkusen ist auch noch nie abgestiegen, ne? Und puh, also, oh, das wird richtig gruselig und ich hoffe, dass das so gruselig wird, dass dann manche irgendwann mal sagen, irgendwie müssen wir doch ein bisschen was ändern, was so Vereinsstrukturen und Möglichkeiten angeht.
Ja, das wird, denke ich, zwangsläufig eines Tages kommen. Ob's so bald ist, weiß ich nicht. Man sieht ja auch an gewissen Bewegungen, wenn Große sich zusammentun, eine gewisse Liga gründen wollen, dass die auch ganz schnell wieder zusammenfallen kann in jüngster Vergangenheit. Mal gucken. Also ich glaube, nicht nur auf Schalke, sondern generell im Fußball gibt es viele Fragezeichen nach diesem Jahr ohne Zuschauer, nach Tristessen, ja. Ja. Du, wir haben über vieles geredet und ich bin froh, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen konnten für die Zuhörer da draußen. Ich denke, die werden sich auch freuen, mal wieder was auf die Ohren zu bekommen, ja. Auch wenn Schalke gerade aktuell natürlich nicht so viel positiven Stuff
bietet. Ah, bis auf Blendi. Also ich meine, das ist doch der schönste Name. Wir haben doch schon mal wieder den schönsten Namen überhaupt der ganzen Liga, wenn ein Spieler, der Blendi heißt. Also das ist doch ganz wunderbar. Das müssen wir noch zum Schluss machen. Und wenn das noch nicht jeder gesehen hat auf Schalke TV, also das Interview nach dem Spiel jetzt mit Blendi, herrlich, ja, wie der Typ abgeht, wie der einfach, keine Ahnung, was für Drogen man da eigentlich normalerweise nehmen muss, um solche Augen und solche Aussagen dann zu tätigen, ist doch fantastisch. Also da können wir uns doch zumindest schon mal wieder dran erfreuen an Blendi.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Seele, ich bedanke mich bei dir.
Danke auch.
Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, damit setze ich auch das Schlusswort. Liebe Schalker, haltet den Kopf oben. Wir hören uns bald wieder, wenn es wieder Positives zu berichten gibt. Glück auf. Ciao, ciao.
Glück auf.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.